Ich lebe in einer Blase. In einer schönen Blase, in der ich viel lache und "Oh" sage. Ich rede natürlich von meiner persönlichen Social-Media-Blase. Ich habe lange und hart an meinem Algorithmus auf Instagram gearbeitet, bis es zu einem kleinen, gemütlichen Nest für meine Sinne wurde. Hundevideos, Tennisvideos, Interview-Snippets von meinem Lieblingsschauspieler Paul Mescal. Und wenn Paul Mescal auch noch mit Welpen spielt, dann ist es um mich geschehen. Wie hier beim The Puppy Interview von BuzzFeed Celeb 2024.
Hello. Yeah, you like me, don't you? You're the best. Oh, this is fantastic.
Meine Social Media Blase kann aber leider auch schnell platzen. Und ich auch.
I've quit wearing sunscreen and no longer get sunburned after cutting out all seed oils from my diet. I've replaced all my seed oils with animal fats.
Wenn selbsternannte Wellness- und ErnährungsinfluencerInnen wie die Frau in diesem Reel nicht nur unwissenschaftlichen, sondern auch sehr gefährlichen Quatsch verbreiten, treibt mich das in den Wahnsinn. Und je länger ich mir solche Videos angucke, desto wütender werde ich. Denn so sehr ich mich über Posts freuen kann, genauso kann ich mich an ihnen aufreiben. Und wenn ich mir mein Umfeld angucke, dann geht es den meisten ähnlich. Sie mögen vielleicht andere Dinge, haten andere Dinge, aber sie, wie ich, sind selten neutral. Digitale Kommunikation ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle, polarisiert häufig. Und wenn ich mir Nachrichten, Talkshows oder Bundestagsdebatten angucke oder auf Familienfeiern gehe, frage ich mich gerade des Öfteren, ist unsere Kommunikation generell emotionaler geworden? Also wenn wir in größeren Gruppen und öffentlich miteinander reden und diskutieren, schreien wir uns gerade besonders schnell und häufig an? Wenn ja, liegt das am Internet oder sind das nur gefühlte Wahrheiten? Der Autor Mark Twain soll einmal gesagt haben, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Während sich also Orte, Menschen und Details ändern, würde doch immer wieder Ähnliches passieren. Manche HistorikerInnen argumentieren auch, dass sich Geschichte in Pendelbewegungen vollzieht, also immer hin und her schwingt. Heute scheinen wir in einer Zeit zu leben, in der unser neuestes Medium, das Internet, dazu führt, dass wir besonders intensiv und emotional miteinander kommunizieren. Oder war das vielleicht auch schon früher so? Darüber wollen wir in diesem Podcast sprechen. Hi, ich bin Anna Scholz. Ich bin Journalistin, Kulturwissenschaftlerin und Sozialanthropologin und interessiere mich dafür, wie Gesellschaft uns formt und wie wir die Gesellschaft formen. In der ersten Staffel von Zeitschleifen soll es um Themen gehen, die uns aktuell beschäftigen, aber nicht zum ersten Mal. Was lässt sich lernen von Menschen, die zu anderen Zeiten an ähnlichen Punkten standen?
Zeitschleifen. Geschichte fast forward. Ein Podcast des Münchner Stadtmuseums.
Egal, welche Blase ihr euch im Internet aufgebaut habt, die Posts, die ihr seht, funktionieren eigentlich alle gleich. Unabhängig davon, ob sie journalistisch, werblich oder unterhaltsam sind. Ob Video oder Foto. Das Schema ist meistens ein starkes Bild, kurzer, knackiger Text und schön emotional. Stellt euch zum Beispiel folgendes Bild vor. Ein zerbrochenes Flugzeugwrack auf dem Boden. Darüber der Titel »Die Nacht, als Leichen vom Himmel fielen«. Nein, das ist nicht Werbung für den neuen Action-Blockbuster mit Tom Cruise. Das ist das Thumbnail eines der erfolgreichsten Videos auf dem YouTube-Kanal von ZDF heute. Die Nachrichtensendung berichtet über einen Flugzeugabsturz. Ich finde den Titel ziemlich geschmacklos. Aber es zieht. Es wurde 3,6 Millionen Mal geklickt. Das ist viel für eine Nachrichtensendung im Netz. Es gibt natürlich auch sehr viel weniger drastische Inhalte, aber auch die lieben Extreme und Superlative. Dieses Video wird dein Liebesleben für immer verändern. 5 Anzeichen, dass du ADHS hast. Die besten Schminktipps, die dich 10 Jahre jünger aussehen lassen.
Also wir wissen hier aus der Forschung, dass sich vor allem solche Inhalte stark und auch schnell verbreiten, die emotional aufgeladen sind, die auch mit Blick auf die transportierten Meinungen zugespitzt oder vielleicht sogar extrem sind. Oder auch die Gruppenzugehörigkeit von Personen stark ansprechen.
Das ist Kommunikationswissenschaftlerin Professor Anna Kümpel, die sich auf soziale Medien spezialisiert hat. Und sie bestätigt meine gefühlte Wahrheit. Wir sind emotionaler im digitalen Raum als SenderInnen und EmpfängerInnen von Posts. Was mich unglaublich daran nervt, die Zuspitzung. Sie fühlen sich für mich schnell marktschreierisch an, also als würden mich die Posts direkt anschreien. Gleichzeitig bin ich aber auch für sowas empfänglich und ich glaube, das ist menschlich. Aber das heißt nicht, dass alle Social-Media-Inhalte immer nur nerven. Sie helfen auch zu informieren. Laut des Reuters Institute Digital News Report von 2024 ist für 42% der Erwachsenen das Internet ihre Hauptquelle für Nachrichten, also für fast die Hälfte. 15% nennen die sozialen Medien sogar als Hauptquelle. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind es sogar 35%, Trend steigend. Und soziale Medien unterhalten wahnsinnig gut, zum Beispiel mit Memes. Memes, das sind lustige Fotos und Kurzvideos. Eines meiner Lieblingsmemes ist das, wo zwei Waschbären vor einer Tür auf- und abspringen, um an die Türklinke zu kommen. Und da drüber steht, meine zwei letzten Gehirnzellen, die versuchen, ihr Bestes zu geben. Es ist einfach zu cute. Wir verlinken es in den Shownotes. Ob ich die Inhalte aber nun mag oder nicht, eins können sie immer sehr gut. Sie catchen Aufmerksamkeit. Auch wenn wir das gar nicht wollen. Wie hat das Internet das geschafft?
Eine große Parallele zur Gegenwart ist, dass um 1900 bereits eine Entwicklung begonnen hat, die bis auf den heutigen Tag anhält und sich fortsetzt, dass nämlich Bilder zu dem zentralen Kommunikationsmittel werden. Und das sind sie heute mehr denn je, vor allem im Hinblick auf bewegte Bilder, aber Bilder auch allgemein. Das ist das, worüber Aufmerksamkeit erzeugt werden kann, schnell und viele Menschen erreicht werden können.
Das ist Henning Rader.
Ich leite die Sammlung Reklamekunst am Münchner Stadtmuseum.
Und jetzt spitze ich mal zu, er gibt Plakaten an allem die Schuld und nimmt uns darum mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Erster Stopp 1897. Stell dir vor, mitten auf dem Bürgersteig. Ein Mann mit tief sitzendem Seitenscheitel, einem dicken Schnurrbart, wachen Augen, umrahmt von tiefen Augenringen. Er pafft eine Pfeife und trägt einen zweiteiligen Anzug mit Fliege und er wartet auf etwas. Der 30-Jährige sieht aus wie viele Männer des Bildungsbürgertums in München zu der Zeit. Aber Thomas Theodor Heine ist nicht irgendein Mann. Er macht Menschen gerne wütend, mit Bildern. 1884 flog er kurz vorm Abi vom Gymnasium, weil der Direktor seine Karikaturen, naja, sagen wir mal, nicht so witzig fand. Und an diesem schönen Tag, an dem er pfeifepaffend auf dem Bürgersteig herumsteht, im Jahr 1897, wird er ganz München wütend machen. Das weiß der Maler und Karikaturist. Er blickt die Ludwigstraße entlang zwischen Staatsbibliothek und Siegestor. Schöne, klassische Gebäude stehen hier. Die Ludwig-Maximilian-Universität. Das Priesterseminar Georgianum. Große, ehrwürdige Institution. Historisch, voller Tradition. Jetzt beobachtet Heine, wie Plakate auf eine der Litfaßsäulen gekleistert werden, die auf den Bürgersteigen stehen. Ankündigung fürs Theater, Bekanntgebung vom Kaiser, Werbung. Viel Text neben sehr detailreichen Zeichnungen. Ah, und da kommt endlich sein Plakat. Fetter, schwarzer Hintergrund, eine knallrote Dogge mit gefletschten Zähnen, die sich von einer Eisenkette losgerissen hat. Und darüber, in weißen Lettern, Simplicissimus.
Es leuchtet extrem, es sind starke Farbkontraste, es kommt im Endeffekt mit nur drei Farben aus, schwarz, rot und weiß, die einen anleuchten, die Bulldogge springt einen förmlich an. Also ich glaube, das muss für die Menschen damals unglaublich provokativ gewesen sein.
Das Plakat wirbt für die berühmte gesellschaftskritische Satirezeitschrift Simplicissimus, die Thomas Theodor Heine 1896 mitbegründet hat. Ihr findet ein Bild des Plakats in den Shownotes verlinkt und in der Ausstellung Jugendstil Made in Munich in der Kunsthalle München, einer gemeinsamen Ausstellung des Münchner Stadtmuseums und der Kunsthalle München. Provokativ ist das Plakat für die monarchische Gesellschaft nicht nur des Inhalts wegen, eine Dogge, die sich vom Herrchen befreit hat und sich über alle Konventionen hinwegsetzt, sondern auch die Bildsprache provoziert. Heine benutzt zum ersten Mal die Ausdrucksmittel der Karikatur für die Werbung.
Also in der Karikatur sind Darstellungsmittel wie eben die radikale Vereinfachung, auch so die starke Vergröberung und Überzeichnung von charakteristischen Details schon sehr früh angelegt. Und diese Gestaltungsmittel eignen sich eben auch bestens für die Werbung, viel besser noch als die damals üblichen Gestaltungsmittel, wo es darum ging, den Gegenstand, der beworben wird, besonders realitätsnah und detailgenau darzustellen. Es ist in einer völlig neuen Sprache, Bildsprache verfasst. Es ist witzig. Es ist vor allem unglaublich einprägsam.
Weil es die Aufmerksamkeit der PassantInnen mit so simplen Mitteln catchen konnte, gilt Heines Plakat als das erste moderne Plakat Deutschlands. Und auch das hat PassantInnen und die herrschende Klasse schon wütend gemacht. Allgemein gab es auf Plakate gerne schon mal wütende Reaktionen. Sowas wie:
Was für ein schreckliches Plakat. Ja, wir sollten es abreißen.
Und schwupps wurde so ein Plakat auch mal gerne abgerissen. Die öffentliche Wut hat das Plakat aber nicht weniger erfolgreich gemacht. Man könnte vielleicht sogar sagen, sie hat zu seinem massiven Erfolg beigetragen. Die rote Dogge wird zum Markenzeichen des Simplicissimus. Auch die neue Bildsprache findet sich schnell auf sehr vielen anderen Plakaten wieder. Heute würde man sagen, sie geht viral. Das Stadtbild wird bunt wie nie zuvor. Dass Thomas Theodor Heine als Künstler selbst die Werbung gestaltete, klingt für heutige Ohren vielleicht ungewöhnlich. Aber Ende des 19. Jahrhunderts lebten über 3000 Maler in München, die alle irgendwie von ihrer Kunst leben wollten. Wenn sie ihre Bilder verkaufen wollten, mussten sie auf ihre Ausstellung aufmerksam machen. Also malten sie ihre Plakate gleich selbst, um mit besonders schöner Gestaltung das kaufkräftige Publikum anzuziehen und die Konkurrenz zu übertreffen. Und wie das dann immer so ist: Wenn ein Trend gut läuft, kommt die Wirtschaft um die Ecke. Auch sie entdeckt die neue Plakatkunst für sich. Das heißt, sie bewerben ihre Produkte jetzt genauso aufmerksamkeitswirksam. Die moderne Werbung wird geboren.
Es soll eine bestimmte Botschaft vermittelt werden. Über Emotionen sollen die Menschen erreicht werden. Es geht um eine Message, die eben mit einer bestimmten Marke, mit einem Produkt sozusagen ein Lebensgefühl, ein Lifestyle verbindet. Also wenn ich diese Schuhe trage oder das Getränk trinke, dann ja, bin ich etwas Besonderes, dann gehöre ich dazu, dann bin ich attraktiv, dann bin ich erfolgreich. Und genauso funktioniert Werbung heute genauso wie um 1900. Da hat sich nicht viel geändert.
Das bringt uns zu unserem zweiten Stopp auf unserer Zeitreise. Das Jahr 1907. Zu einem Mann, der weiß, mit seinen Plakaten die Gemüter zu verführen. Ludwig Hohlwein. Ludwig, Fritz, Karl, Emil, Heinrich Hohlwein hatte nicht nur viele Namen, er hatte auch viele Jobs. Er war Architekt, Maler, Grafiker, Plakatkünstler und Innenarchitekt. Und er hatte noch mehr Auftraggeber als Jobtitel. Audi, Daimler-Benz, Balsen, Café Haag, Görzschuhe, Kulmbacher, Lufthansa und. Die großen Wirtschaftsunternehmen Deutschlands und der westlichen Welt haben Hohlweins Plakate geliebt.
Er wurde international als Plakatkönig gefeiert von der Presse, hatte international auch einen exzellenten Ruf und hat insofern auch ganz entscheidend zum Ruf Münchens als Plakatstadt beigetragen. München als ein ganz wichtiges Zentrum der modernen Plakatbewegung in dieser Zeit.
1907 ist ein wichtiges Jahr für Hohlwein. Da ist er 33 Jahre alt. Und er wird ein Plakat zeichnen, das seine Karriere für immer verändern wird. Es bewirbt das Münchner Sportbekleidungsgeschäft Hermann Scherrer. Ihr könnt es euch so vorstellen. Grauer Hintergrund. Ein Mann trägt in der rechten Hand eine Reitgerte, in der linken einen Sattel. Er trägt Reiterstiefel, eine knallrote Weste und eine Reithose. Die schwarz-weiß karierte Hose catcht einen sofort.
Also ganz flächig geschaltet, ohne Faltenwurf, ohne etwas, was ablenken kann. Und das ist ganz typisch für ihn, dass er eben solche Schmuckflächen, Ornamentflächen bei vielen seiner Plakate verwendet, die die Wirkungskraft des Plakats auch nochmal enorm steigern.
Hohlweins Plakat sieht sehr elegant aus. Spannend ist auch der knappe Text, der oben links im Bild steht. Hermann Scherrer, Sporting Tailor. Also das Münchner Sportgeschäft wirbt in München in englischer Sprache. Die Affinität, Englisch zu benutzen, wenn man eine gewisse hippe Gruppe erreichen möchte, gab es also auch von Anfang an. Nur war vor 100 Jahren damit die Oberschicht gemeint.
Und das ist im Endeffekt genau die Zielgruppe, an die sich dieses Plakat richtet. Es geht um die oberen Gesellschaftsschichten, die nicht arbeiten müssen, die ganz dem Konsum frönen können, die den Freizeitvergnügungen wie hier dem Reiten frönen können. Und das spiegelt sich auch in der englischsprachigen Kampagne dieses Sporthauses Hermann Scherrer wieder.
By the way, auch auf diesem Plakat gibt es eine Dogge. Also egal, welche Klasse erreicht werden soll, Hundekontent hat schon immer gezogen.
Die Bulldogge von Hohlwein ist eher so der Typus Schoßhund. Also Hohlwein hat die Bulldogge quasi als ja, vornehmes Accessoire der britischen Upper Class hier in dieses Plakat eingefügt.
Zwei Sachen sind revolutionär an Holweins Plakat. Erstens, er richtet es radikal an der Zielgruppe aus und erzählt ihnen kleine Bildergeschichten vom exquisiten, luxuriösen Leben. Hey, kauf diese schwarz-weiß karierte Reithose und du wirst genauso lässig über deine Jagdgründe flanieren können. Schaut euch das Bild in unseren Shownotes an oder eben in der Ausstellung Jugendstil Made in Munich von der Kunsthalle München und dem Münchner Stadtmuseum und ich verspreche euch, dass ihr auch in schwarz-weiß karierter Reithose über eure Jagdgründe flanieren wollt. Und zweitens, Holwein erzählt diese Miniaturgeschichten anhand einer Person, die zentral im Mittelpunkt steht. Das macht's auch wieder schön emotional und verführerisch. So wie InfluencerInnen uns heute auf der ganzen Welt verführen. Ab der Scherer-Kampagne kann Ludwig Holwein sich vor Plakataufträgen nicht mehr retten. Generell boomt das Plakatgeschäft. Das Plakat, als das Medium, das das Bild ins Zentrum rückt, wird neben der Zeitung zum Leitmedium der damaligen Zeit.
Es gründen sich die ersten Vereine, wo Plakate gesammelt werden, wo man sich darüber unterhält, Plakate tauscht. Museen beginnen, Plakate zu sammeln und Ausstellungen zu erarbeiten und zu präsentieren. Also es ist ein wahnsinniger Hype, der damals entsteht. Und ja, insofern wurden natürlich Plakate auch abgerissen.
Als Liebhaberstück für die Privatsammlung zu Hause. Kurz, Plakate haben extreme Gefühle ausgelöst. Positiv wie negativ.
Die Kritik gegen die Plakate richtete sich vor allem gegen die Allgegenwärtigkeit und die Aufdringlichkeit, die Niveaulosigkeit der Plakate.
In einem Zeitungsartikel der Allgemeinen Zeitung von 1881 regt sich ein Kolumnist ausführlich über die Verschandelung der Stadt auf.
Kein Missverhältnis störte bisher die klassischen Linien. Und selbst der ungebildetste Wanderer empfindet die Wirkung eines wahrhaft schönen Anblicks. Und nun stellt man links und rechts an den Ecken der Universität und des Georgianum zwei jener scheußlichen Plakatsäulen, deren Harlekinsüberzug die ganze Umgebung so recht gründlich schändet. Bleibe die moderne Marktschreierindustrie doch wenigstens unseren klassischen Städten fern.
Letztlich saß die Kritik aber eigentlich viel tiefer, denn letztlich ging es darum, dass mit der Industrialisierung sich die Wirtschaftsform radikal verändert hatte. Dadurch hatte sich natürlich auch die Kommunikationsform verändert. Es kamen Plakate auf, vor allem Bildplakate. Und die Plakate wurden quasi als Synonym für die Moderne gesehen, die man als Bedrohung empfand.
Plakate haben durchaus ein bedrohliches Potenzial. Oder sagen wir allgemeiner, Bildmedien mit knappem Text. Wenn wir uns Provokateur Thomas Theodor Heine nochmal zuwenden, ein Jahr nach der Erfindung seiner Roten Dogge, 1898, veröffentlichte er eine Karikatur, die Kaiser Wilhelm II. Und seine Reise nach Palästina kritisierte. Die Monarchie fühlte sich bedroht genug, dass sie Heine wegen Majestätsbeleidigung zu 6 Monaten Gefängnis verurteilte. Nicht, dass Heine das gestoppt hätte. Hitler karikierte er genauso und musste deswegen und aufgrund seiner jüdischen Herkunft aus Deutschland fliehen. Ludwig Holwein dagegen hat seine verführerischen Plakatkünste schon früh in den Dienst der NSDAP gestellt. Noch vor der Machtergreifung 1933.
Als erfolgreicher Gestalter von Warenwerbung und von Produktplakaten konnte er nun seine Erkenntnisse nun auch in politische Werbung übertragen. Es ging darum, die Menschen eben auf emotionaler Ebene anzusprechen, mit Signalfarben zu arbeiten. Das war alles neu für die damalige Zeit. Und das verstanden die Nationalsozialisten in herausragender Weise, für ihre eigenen Zwecke zu nutzen und zu instrumentalisieren.
Damit hat Ludwig Holwein das öffentliche Bild und die öffentliche Kommunikation der Nationalsozialisten maßgeblich geprägt. Das ist das Gefährliche daran, wenn Kommunikation so emotional ist. Sie kann sehr effektiv manipulieren. Bottomline, Kommunikation war auch früher schon emotional, nicht erst heute. Denn schon die moderne Plakatkunst hat herausgefunden, wie unsere Aufmerksamkeitsökonomie am besten funktioniert. Ein einprägsames Bild mit kurzem Text catcht unsere Aufmerksamkeit. Je zugespitzter, desto besser. Je emotionaler das Bild und je zugeschnittener auf die Zielgruppe, desto effektiver. Je mehr Hund, desto erfolgreicher. Und was früher auf diese Weise auf den wuseligen Straßen industrialisierter Städte kommuniziert wurde, findet heute überwiegend digital statt. Was passiert aber, wenn wir heute die Litfaßsäule quasi die ganze Zeit in unserer Hosentasche mit uns herumtragen? Und damit zurück ins Heute. An einem guten Tag sollen laut Statista auf TikTok 550.000 Videos hochgeladen werden. Wenn wir also bei unserem Litfaßsäulenbild bleiben, könnte man potenziell 550.000 neue Plakate an einem Tag sehen. Nur, dass die sich auch bewegen, wild blinken und mit einem reden. Mal von der absolut überwältigenden Infoflut abgesehen, ist die entscheidende Weiterentwicklung zu 1900 die Personalisierung der eigenen Litfaßsäule. Und da wären wir wieder bei meiner heilen Social-Media-Blase aus Hundebabys und irischen Schauspielern. Die kreiert man sich ganz leicht, indem man dem Algorithmus der App sagt, was man mag.
Wenn Instagram beispielsweise sieht, dass ich mir ständig Reels mit Hundebabys anschaue, dann werde ich beim nächsten Mal auch mehr Hundebabys kriegen.
Das ist Kommunikationswissenschaftlerin Anna-Sophie Kümpel. Von ihr haben wir vorhin schon mal gehört.
Also das sind natürlich erstmal so, ich sag mal, ganz menschliche Prozesse, dass man auf solche emotionalen Inhalte irgendwie stärker reagiert. Damit natürlich dann auch auf den Plattformen vielleicht stärker mit diesen Inhalten interagiert. Und die Algorithmen merken dann, aha, das scheint bei vielen Leuten anzukommen. Das zeige ich vielleicht mal noch mehr Leuten, um eben auch mein Ziel, die Leute auf der Plattform zu halten, hier dann weiter verfolgen zu können. Das heißt, es sind dann tatsächlich so selbstverstärkende Prozesse.
Man könnte auch sagen, ein Emotionspingpong, das sich stets steigert und auch andere Leute anstecken soll. Ein Geschäftsmodell, von dem die großen Plattformen sehr stark profitieren. Meta, der Megakonzern hinter Facebook, WhatsApp und Instagram, hat 2024 einen Gewinn von 60 Milliarden Euro gemacht. So viel wie noch nie zuvor. Professorin Kümpel leitet
den Forschungs- und Lehrbereich Medienrezeption und Medienwirkungen an der LMU München.
Dort erforscht sie, wie soziale Medien unsere Informationsnutzung, Meinungsbildung und damit gesellschaftliche Diskurse verändern. Ein wichtiger Aspekt ist, wie prägend der soziale Kontext für unsere Wahrnehmung von Posts ist. Also wer liked, teilt und kommentiert, was, wie. Der soziale Kontext ist immer wichtig für unsere Wahrnehmung, aber online potenziert er sich enorm.
Wir haben beispielsweise mal eine Studie durchgeführt. Da haben wir Leuten ein und denselben Nachrichtenartikel gezeigt. Der einen Gruppe haben wir dazu dann aber negative Kommentare gegeben, die sozusagen gesagt haben, was ist denn das für ein qualitativ minderwertiger Artikel und sozusagen den kritisiert haben. Der anderen Gruppe haben wir positive Kommentare gegeben, die also sozusagen die Qualität gelobt haben. Und obwohl es der genau gleiche Artikel war, haben wir dann rausgefunden, dass tatsächlich die Leute, die die negativen Kommentare gesehen und gelesen haben, den Artikel dann tatsächlich auch schlechter evaluiert haben. Die positiven Kommentare im Gegenteil haben aber nicht dazu geführt, dass er irgendwie besser beurteilt wurde. Und das finde ich schon sehr spannend.
Ich muss das hier nochmal betonen. Das Ergebnis war, Negatives beeinflusst unsere Wahrnehmung und das sogar stärker als Positives. Und das überrascht mich gar nicht. Ich höre Kritik an mir auch lauter als Komplimente. Soweit der Teil, wie die menschliche Psyche programmiert ist. Unsere eigene Programmierung trifft dann auf die Programmierung des Algorithmus, der all das potenziert, was ihm vorgelegt wird.
Da kann man eigentlich auch schön wieder diese virale Metapher dann anwenden. Also je häufiger ich einem Virus ausgesetzt bin, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass ich selber krank werde. Und so ähnlich ist es da auch. Je häufiger ich einen Inhalt sehe und vielleicht auch eine Emotionalität, die mit einem Inhalt verbunden ist, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich das auch auf mich überträgt und ich dann vielleicht wütender werde oder entsprechend da stärker in meinen Emotionen bin.
Das heißt, wir reagieren nicht nur mit starken Gefühlen auf Posts, sondern können andere damit auch noch anstecken oder uns anstecken lassen. Das Ansteckungsrisiko ist in Zeiten digitaler Kommunikation besonders hoch, weil wir einer massiven Flut an Bildern ausgesetzt sind. Also ja, soziale Medien machen uns irgendwie emotionaler, insbesondere wütender oder ängstlicher. Aber sie können nur verstärken, was sowieso schon in uns drin ist. Das ist bei Hundebabys harmlos, wenn es aber um journalistische Inhalte oder Meinungsinhalte geht.
Das ist insofern auch interessant bis bedenklich, weil wir eben auch wissen, dass nicht jeder auf Social Media kommentiert, sondern nur eine kleine Minderheit und die Meinungen somit auch nicht mal ansatzweise irgendwie repräsentativ wären oder die Bevölkerungsmeinung widerspiegeln. Aber die haben dann trotzdem einen Einfluss auf uns. Und wenn es eben gerade diese negativen Meinungen sind, da wissen wir eben auch, dass die eben durch den Algorithmus dann nochmal zusätzlich gepusht werden, was dann eben auch für die Wahrnehmung dann natürlich nochmal Implikationen hat.
Ein Gedanke lässt mich da nicht los. Auf Social Media findet ja alles statt. Journalismus, Unterhaltung, Bildung, Meinungsbildung und dann eben auch Werbung. Aber alle Posts nutzen ein und dieselben Mittel, die der Werbung. also die Verknappung, die Zuspitzung, die Emotionalisierung, ja, das catcht unsere Aufmerksamkeit und Gefühle. Und je mehr Posts existieren, desto mehr muss man um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Aber es vermischt auch Dinge, die nicht miteinander vermischt werden sollten. Komplexe Inhalte können in einem 60-sekündigen Video oder einem Hochkantbild einfach nicht transportiert werden. Wenn wir uns also mehr und mehr digital informieren, verkürzt und beeinflusst das natürlich auch gesellschaftlich wichtige Debatten. Das macht mir Sorgen, weil das schnell dazu führen kann, dass gefühlte Wahrheiten wichtiger als Fakten werden sowie sachliche Argumente untergehen. Können wir das wirklich gebrauchen, wenn es zum Beispiel um die Klimakrise geht? Gleichzeitig sollten wir Debatten über für die Menschheit wichtige Themen nicht wie Roboter führen. Leidenschaft ist ja auch sehr produktiv.
Eine Emotion hält mich ja erstmal fest an dem Thema und animiert mich vielleicht auch dazu, selber zu einem Thema Position zu beziehen, mir dazu Gedanken zu machen. Das heißt, es kann eben ein Anstoß sein für mich, überhaupt mich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Das haben wir zum Beispiel an den im Netz sehr erfolgreichen Aktivismuskampagnen wie MeToo und Black Lives Matter gesehen.
Das kann sicherlich hilfreich sein, in einem ersten Schritt mal so eine Emotion auch aufzumachen und zuzulassen, um die Leute erstmal an das Thema ranzuführen. Und dann aber wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, jetzt versuchen wir alle mal ein bisschen ruhiger zu werden und uns über die eigentlichen Argumente auszutauschen. Aber wie genau man diesen Schritt schafft, habe ich leider auch keine Patentlösung.
Verdammt, auf die hatte ich jetzt so ein bisschen gehofft. Aber vielleicht hat uns die heutige Zeitschleife doch eine mögliche Patentlösung für unsere aufgehitzte Debattenkultur aufgezeigt. Gucken wir doch nochmal hin. Die Plakatkunst des späten 19., frühen 20. Jahrhunderts hat verändert, wie im öffentlichen Raum kommuniziert wird. Die PlakatkünstlerInnen der Zeit haben herausgefunden, dass Plakate dann besonders viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie hauptsächlich mit Bildern und knappen Texten arbeiten. Je einprägsamer und zugespitzter, desto besser. Denn das kreiert und provoziert Emotionen, gute wie schlechte. Und dabei sind sehr ausdrucksstarke, wirksame Werke entstanden. So wirksam, dass wir heute noch so kommunizieren. Also die Antwort auf meine Frage, ob das Internet und soziale Medien unsere Kommunikation verändern? Absolut. Aber es ist nicht so, dass es eine Zeit gab, in der emotionslos miteinander geredet wurde. Menschen sind von jeher Wesen voller Gefühle. Die moderne, digitale Kommunikation nutzt und verstärkt das, indem sie Inhalte stark potenziert und personalisiert. Also ja, soziale Medien machen uns schon emotionaler, weil sie eben Mittel der Werbung nutzen, die uns emotionaler machen sollen. Leider ist es so, dass negative Gefühle von Menschen wie von Algorithmen bevorzugt werden. Schreien wir uns gerne an? Ja, kind of. Das war 1900 so, das ist 2025 so. Schreien wir uns aber heute mehr denn je an? Gefühlt? Ja. Faktisch? Nicht unbedingt. Aber es ist durchaus eine Tendenz zu erkennen, dass negative Gefühle und Reaktionen in der digitalen Kommunikation bevorzugt werden, was dann wiederum Auswirkungen auf unser Offline-Leben hat. Eine Lösung ist vielleicht, zu verstehen, wie uns Inhalte präsentiert werden. Dass sie eben in erster Linie unsere Aufmerksamkeit und Gefühle wollen. Und wir können uns ja auch gerne ein bisschen von den Gefühlen anderer anstecken lassen. Aber bevor wir kommentieren, teilen und all die Gefühle aus dem digitalen Raum in den analogen tragen, wie wäre es, wenn wir eine alte Technik aus der Therapie anwenden? Erst einmal tief ein- und wieder ausatmen, bevor wir handeln, bevor wir etwas posten oder kommentieren. Es funktioniert. Ich schwöre. Am Ende des Tages müssen wir unsere Gefühle eben immer selbst regulieren. Geschichte mag sich nicht wiederholen, aber sie reimt sich. Aus ihren Rhythmen können wir lernen, wie wir unsere Gegenwart bewältigen und eine nachhaltige Zukunft gestalten. Wahrscheinlich werden wir auch zukünftig Zeitschleifen drehen und uns an Punkten wiederfinden, die wir aus der Geschichte kennen. Und vielleicht ist das auch ganz gut. Aus Wiederholung lernt man schließlich, wenn man denn möchte. Für heute war es das. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Fernweh und Fremdenhass. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Die genannten Werke findet ihr digital in den Shownotes und analog noch bis zum 23. März 2025 in der Kunsthalle München in der Ausstellung Jugendstil Made in Munich. Die Ausstellung ist ein gemeinsames Projekt des Münchner Stadtmuseums und der Kunsthalle München. Schaut doch mal vorbei. Zeitschleifen ist ein Podcast des Münchner Stadtmuseums. Audioproduktion Mux Audio. Redaktion: Carolina Torres und das Team Kommunikation des Münchner Stadtmuseums. Autorin dieser Folge ist Janina Rog. Wir haben natürlich wieder ein schönes Goodie für euch zum Schluss. Als die KünstlerInnen um 1900 rum erkannten, wie sehr Bilder als dominantes Kommunikationsmedium funktionieren, hat das ganz schön seltsame Blüten getrieben. Zum Beispiel hat man gerne vergessen, dass am Ende noch erkennbar sein muss, wofür eigentlich Werbung gemacht wird.
Und ein ganz schönes Beispiel, das eben diese Diskrepanz zwischen Bild und Inhalt darstellt, ist ein Plakat von Bruno Paul, das er für eine Kunstausstellung entworfen hat. Und auf dem sind zwei Vögel zu sehen, zwei Reiher. Übrigens auch ein ganz beliebtes Jugendstilmotiv. Und die sind aber komplett auf ihre Konturen und auf ihre Flächen reduziert. Also sehr, sehr plakatives Blatt. Auch die Federn erscheinen wie Mosaike, also wie Ornamente auf dem Plakat. Und nur über den Text wird ersichtlich, dass es um eine Kunstausstellung, nämlich Kunst im Handwerk, geht. Und nicht jeder der damaligen Zeitgenossen hat wohl sofort verstanden, wofür dieses Plakat wird. Das gibt eine ganz lustige Karikatur in der Zeitschrift Die Jugend. Da ist ein Pärchen abgebildet, was vor dem Plakat steht und sich's anschaut. Und der Mann dann zur Frau sagt, sinngemäß so etwas wie, schau mal her, da gibt's eine Vogelausstellung, da gehen wir hin.
Das Plakat von Bruno Paul findet ihr auch in der Online-Sammlung und in der Ausstellung. Geht mal hin. Tschüss.